Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast und heute geht's um ein Thema, das uns alle früher oder später erwischt. Spätestens beim Wutanfall im Supermarkt oder der Trennung an der Kita-Tür. Es geht um Resilienzförderung bei Kleinkindern. Was hilft kleinen Kindern dabei, stark durchs Leben zu gehen, auch wenn's mal rumpelt? Gemeinsam mit Frau Dr. Annegret Brauer, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Fachärztin für Humangenetik, spreche ich heute über genau diese Fragen. Und wir liefern viele greifbare Beispiele aus echten Familienmomenten. Also freut euch auf eine Folge voller Aha-Momente, liebevoller Perspektivwechsel und ganz praktische Ideen, wie du deinem Kind helfen kannst zu sagen, ich schaff das. Und wenn nicht, darf ich mir Hilfe holen.
Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige Erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Babelli Podcasts. Heute mit Dr. Annegret Brauer. Hallo, Frau Brauer. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Wir wollen uns heute mal über die Resilienz unterhalten, quasi die psychische Widerstandskraft, oder auch Resilienz ist die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen umgehen zu können. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was interessiert uns das als Eltern? Wir haben ja so kleine Kinder. Aber natürlich gibt es auch dort schwierige Lebensphasen, die es gilt, gut zu durchschiffen, sage ich mal, wenn zum Beispiel Oma oder Opa stirbt oder der beste Freund, die beste Freundin wegzieht. Deswegen frage ich gleich mal ganz am Anfang, warum ist es aus Ihren Augen auch so wichtig, das rauszuarbeiten, die Resilienz bei Kindern?
Kinder entwickeln sich, Kinder lernen und Kinder machen Erfahrungen. Und das Kindesalter ist übrigens das Alter, wo wir am meisten Veränderungen haben, Anpassungssituationen, zum Beispiel den Wechsel in den Kindergarten. Ich bin da ganz neu, ohne Mama. Das heißt, wir brauchen gerade in der Kindheit ein hohes Maß an Resilienz. Wir können gar nicht früh genug damit anfangen.
Das auf jeden Fall. Und wir wollen es heute mal ein bisschen beispielhaft halten, damit die Eltern das vielleicht im Alltag auch gut umsetzen können. Deswegen habe ich folgendes Beispiel rausgesucht. Viele Eltern kennen das ja, das Kind fällt hin, weint. Und wie kann man in solchen Momenten Resilienz fördern, statt vielleicht nur zu trösten?
Das Beispiel finde ich klasse, weil ich nämlich ein ganz ähnliches immer verwende, und dann erzähle ich die Geschichte von 2 Müttern mit Kindern auf dem Spielplatz und die fallen hin. Und wie reagiert man am besten? Man kann Resilienz sehr gut fördern, indem man erstmal das Kind auf jeden Fall ernst nimmt, den Affekt aufgreift. Wir nennen das Affektspiegeln. Das Kind kommt also zur Mutter und weint und die Mutter sollte dann ganz ernsthaft sagen, oh, oh, Jule, du bist hingefallen, das tut jetzt bestimmt weh, komm mal her, ich helfe dir. Also ich biete meine Hilfe an. Also die erste Botschaft ist, ich nehme dich ernst, das tut wirklich weh, ich sehe das, ich sehe dich, ich höre dich. Das zweite ist, ich bin da, ich helfe dir. Und die dritte Botschaft könnte sein, oh komm mal her und ich puste und wir machen ein Pflaster drauf oder ich wische das ein bisschen mit meinem Taschentuch weg und dann heute Nachmittag wird alles wieder gut. Weil man die Aussicht auf etwas danach gibt. Wir Erwachsenen wissen nämlich, es wird gut, das weiß das Kind oft noch nicht. Das heißt, gerade bei diesem Beispiel kann man so schön resilienzstärkend arbeiten. Nicht sagen, ach Quatsch, das tut doch nicht weh. Das wäre ganz falsch, weil das Kind verwirrt wird und denkt, aber es tut doch weh. Warum sagt Mama, es tut nicht weh?
Das ist so das Abschreiben der eigenen Gefühle, ne? Dass man die auch gar nicht wahrnehmen kann. Und es geht ja auch in der Resilienzstärkung genau darum, nämlich die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Und wenn ich merke, es tut weh, dann tut mir das weh. Und dann möchte ich nicht, dass jemand sagt, hey, ich wische hier einmal drüber, es tut nicht weh.
Ganz genau. Und das Kind ist ja noch sehr unerfahren und kann es wirklich noch nicht realistisch einschätzen. Was ist denn Schmerz? Das heißt, die Mama ist sowieso und der Papa und die Oma und die Tante und alle anderen im Umfeld sind mit dafür verantwortlich, das Kind zu trainieren, das zu üben, das zu lernen. Ich sage immer, der Säugling, der in der Wiege schreit, der schreit erstmal nur. Der weiß gar nicht, warum. Aber der Säugling schreit, weil die Katze ins Bett gesprungen ist oder aber es Hunger hat oder aber die Windel voll ist. Und das müssen die Eltern oder die Mutter oder je nachdem, welche Bezugsperson das ist, spiegeln. Das müssen die dem sozusagen lehren. Das müssen wir den Kindern beibringen. Oh, du schreist, da ist die Katze Hugo, ist ja reingesprungen in dein Bett. Oder hast du einen Schreck bekommen? Komm her, ich tröste dich. Ich erkläre das dem Kind, dass sie lernen. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum ich schreie. Es gibt Angst, Wut, Schreck, Traurigkeit. Es gibt so verschiedene Affekte, so unterschiedlich.
Und ich habe mich jetzt gefragt, wo Sie das gerade gesagt haben mit dem Affektspiegeln, macht man das auch bei positiven Gefühlen? Weil positive Gefühle weiß man ja eigentlich einzuordnen. Hey, ich freue mich jetzt, ich lache, dann bin ich glücklich. Sollte man das da vielleicht auch machen?
Sehr gern. Das mache ich sehr, sehr gern. Ich vergleiche das Wiederholen und wieder Erinnern von positiven Gefühlen und Erinnerungen immer wie das Sortieren meiner Fotos auf meinem Handy. Ich lösche die hässlichen und behalte die schönen und schaue dann nochmal hin und sage, boah, da hast du dich gefreut, das war so schön. Oder aber auch in dem Moment, dass man sagt, das macht dich glücklich, das freut mich aber. Weil es wird dann einfach etwas verstärkt. Und das Kind erinnert sich später, hoffentlich, das hat mir damals Freude gemacht, das hat mich glücklich gemacht, das könnte ich jetzt wieder tun, weil das hilft mir, das tut mir gut. Und daher ist dieses verbale Verstärken immer hilfreich. Das ist super.
Wir wollen es ja heute bis beispielhaft erhalten. Und da gehe ich nochmal auf die ganz alltägliche Situation mit dem Turm aus Bauklötzen, würde ich nochmal eingehen. Ist mir nochmal so spontan in den Sinn gekommen. Also Elisa baut einen Turm mit großer Konzentration. Ja, sitzt sie und baut einen Turm aus Bauklötzen. Und als Elisa fast fertig ist, fällt der Turm um. Ja, das Kind ist frustriert, beginnt zu weinen und ruft, oh, das geht nie, ich kann das nicht. Wie können wir Eltern denn in diesen Situationen empathisch auf das Kind eingehen?
Auch hier heißt es wieder, keine Angst vor dem Affekt, keine Angst vor einem negativen Affekt. Das heißt, erstmal wieder sagen, oh, das macht dich jetzt aber wütend, jetzt bist du frustriert, du hast so schön gebaut. Jetzt habe ich schon den Switch gemacht, ne? Jetzt habe ich schon den Plot-Twist drin. Du hast so schön gebaut, das war schon so weit, du warst schon so weit und jetzt fällt das alles zusammen. Komm, ich helfe dir, wir können es auch zusammen machen. Dann sagt natürlich Elisa, nein, nein, ich will das alleine machen.
Ja.
Dann muss man natürlich versuchen, nochmal zu gucken, ob man nochmal ein Angebot macht oder aber so ein bisschen sich reinmogelt in die Hilfe und also das nicht so offen tut, sondern einfach nochmal den Stein nimmt und hier nochmal hinlegt und da nochmal anfängt wieder zu bauen. Und ich bin auch ein großer Fan von Ablenkung. Also wenn die Frustration groß ist und das Kind jetzt auch nicht in der Lage ist, wieder dort weiterzumachen und das nochmal zu probieren, weil einfach der Frust da ist, dann ist es auch eine sehr, sehr wichtige Hilfe zu wissen, es gibt noch etwas anderes. Ich kann zum Beispiel jetzt auch in die Küche gehen und wir wollten ja noch den Einkauf vorbereiten oder der Papa kommt gleich oder was macht denn der Bruder? Oder wir hatten ja sowieso heute noch, wir wollen heute Abend doch noch was zum Abendbrot machen. Wollen wir heute Rühreier oder lieber Spiegeleier machen? Frage ich dann immer so. Dass man auch weiß und dem Kind diese Option zur Verfügung stellt. Ich kann mich von diesem Gedanken lösen. Es gibt auch noch andere Themen. Ich kann mich ablenken. Klingt manchmal so ein bisschen läppisch und banal. Es ist aber gemeint, dass ich in meinem Denken nicht festsitze. Ich bin nicht rigide, ich bin nicht eingeengt, sondern es gibt noch andere Optionen. Also erst helfen, Affekt aufnehmen, spiegeln, Hilfe anbieten und dann auch ruhig nochmal gucken, was gibt es denn sonst noch?
Ich habe mich gerade gefragt, ob diese Reaktion auch das Kind in der Ausdauer stärkt. Habe dann aber gedacht, ja, warum nicht? Wenn man es vielleicht später nochmal motivieren kann, nochmal weiterzumachen oder auch zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast es hier wahnsinnig lange schon gebaut, vielleicht kannst du es nachher nochmal probieren.
Genau, ganz genau. Im Prinzip machen wir Erwachsene es ja ähnlich. Wenn wir eine Mail schreiben, wir kommen nicht weiter, dann oder einen Text formulieren und das irgendwie hängen wir fest, dann unterbrechen wir ja in der Regel auch. Und trinken noch mal ein Glas Wasser und sagen, ach nee, ich wollte ja auch noch mal nach der Wäsche gucken oder ich wollte noch ein Telefonat machen oder noch etwas anderes vorbereiten. Und dann setze ich mich noch mal dran. Und dann bin ich aber freier. Ich bin dann wieder neu dran. Genau.
Dann sind so die Gedanken ein bisschen frischer, ne? Manchmal.
Ja,
ja. Ja, genau. Ja, das glaube ich auch. Genau. Das mache ich zum Beispiel auch bei der Gartenarbeit. Wenn ich einmal im Beet bin, dann denke ich einfach nach einer halben Stunde, oh, jetzt habe ich hier eigentlich genug, ich möchte jetzt kurz was anderes machen und dann gehe ich vielleicht zum Heckenschnitt über und gehe dann irgendwann wieder zum Beet, weil ich ja dann einfach wieder frische Energie habe, was zumindest das Beet angeht. Und so geht es den Kindern natürlich auch und uns Erwachsenen. Und nun gibt es ja manchmal Kinder, die haben nicht so ein gutes Selbstwertgefühl und sagen, oh, ich kann das nicht oder schätzen sich einfach nicht gut genug ein oder geben schnell auf. Was können denn Eltern in diesen Situationen tun?
Da muss man gut drauf achten, welche Erwartungen ich an das Kind habe. Was für Vorstellungen habe ich, was das Kind machen soll. Und dann muss ich manchmal meine eigenen Erwartungen nochmal überprüfen und kleinschrittiger werden. Im Idealfall fängt man mit ganz kleinen Schritten. Jetzt, ich gehe wieder zurück zum Turmbau, ne? Dass man nochmal guckt, dass man das Ganze vielleicht noch mit einer Mauer drumherum erstmal baut oder vielleicht nochmal eine, sagt, könnten wir hier so einen Graben machen. Dass es nicht nur in die Höhe wächst, weil das wissen wir schon, das wird wackelig, das könnte nicht klappen. Dass wir also kleinschrittige Ziele und die erarbeiten oder anbieten oder auch einfach möglichst mit dem Kind finden und die Leistbarkeit auch selber überprüfen. Ich erlebe immer wieder in meiner Arbeit, dass die Eltern die Kinder fast ein bisschen überschätzen, dass sie die kleinen Dinge fast ein wenig übersehen. Also diese Schwierigkeit zum Beispiel, einen Turm in die Höhe zu bauen, ohne den abzusichern. Dass dann die Eltern da gar nicht so auf dem Schirm haben. Dass das wirklich eine komplexe Leistung ist. Und deswegen wünsche ich mir da mal Niveau ein bisschen absenken, Ziele nochmal hinterfragen, kleinschrittig.
Sie haben ja auch gesagt, dass die Eltern Hilfe anbieten können. So nach dem Motto, hey, wollen wir es vielleicht zusammen machen? Ich frage mich, ist es dauerhaft gut? Weil dann hat das Kind natürlich auch so eine verlässliche Bindungsperson, wo es weiß, wenn ich hier nicht weiterkomme, dann gehe ich jetzt einfach zu Mama und die hilft mir. Also ist das so eine Mischung aus, ich kann mal meine Hilfe anbieten, sollte aber nicht die Regel sein? Oder sollte man das immer anbieten? Wo ist da so ein bisschen die Waage?
Ja, das ist tricky, die Frage besonders, weil der Ausgangspunkt der Frage war ja, dass das Kind erstmal frustriert ist und enttäuscht ist und alles hinschmeißt und sozusagen in die Abwehr geht. Und dann auf jeden Fall würde ich unbedingt Hilfe anbieten, weil das brauchen wir als Erwachsene später ja auch einmal. Wir sind ja auch oft in Situationen, wo wir Hilfe annehmen müssen, wo wir einfach sagen, ich kann es jetzt gerade nicht mehr. Aber in dem ersten Schritt, ich gehe nochmal zurück und habe also diese Kiste mit Bausteinen da und das Kind hat da eine Spielecke, möglichst noch in der Küche natürlich und noch nicht im eigenen Zimmer, weil im eigenen Zimmer ist das alles so langweilig. Und dann sollte man das Kind möglichst frei spielen lassen. Das ist, idealerweise hat man selber was zu tun, ist selber auch beschäftigt und gibt dem Kind Raum und Zeit, etwas auszuprobieren. Und da ist es wichtig, dass man nicht ständig korrigiert und sagt, oh, schau mal hier, das könntest du besser so machen. Und na, wenn du das da nicht absicherst, na, das wird bestimmt einbrechen. Das ist übergriffig. Das ist intrusiv sozusagen. Und da gehe ich zu sehr in das Spiegeln des Kindes hinein. Sondern erst im Frust natürlich. Also wenn ich sage, jetzt braucht mein Kind wohl doch nochmal von außen etwas Motivation. Und dann ist es sinnvoll, Hilfe anzubieten.
Das ist ja auch, soweit ich das jetzt so ein bisschen überblicke, bei uns in der Gesellschaft auch ein Problem, dass viele Menschen Hilfe nicht annehmen können. Ja, gerade wenn sie in besonderen Lebenssituationen sind. Und es gibt viele Hilfen, gerade für Familien oder gerade für Familien mit Kindern, dass diese Hilfen oft nicht angenommen werden. Und das ist eigentlich schade. Und deswegen finde ich es so schön, dass Sie das auch gerade nochmal erklärt haben. Wenn es eine Situation gibt, in der das Kind Frust hat, dann dürfen wir auch als Erwachsene unsere Hilfe anbieten, damit das Kind es auch lernt, hey, das ist okay. Da ist jemand, genau, der hilft mir.
Genau. Es ist okay, Hilfe anzunehmen und auch zu erbitten oder auch angeboten zu bekommen. Das ist ja das Allerschönste. Ja. Also wer kennt die Situation nicht, wenn wir mit unseren kleinen Kindern unterwegs waren, mit einem Kinderwagen und so weiter, und wir stehen vor der Straßenbahn und kommen nicht rein, und freuen uns, wenn jemand kommt und sagt, darf ich mit anfassen? Super, freue ich mich, bin ich happy.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Und es sind meistens die Frauen, die helfen.
Auch viele Männer, Gott sei Dank.
Ja, das stimmt. Aber mir ist es immer besonders aufgefallen, weil die Frauen, ja, die dann auch Kinder haben, meistens dann wissen, was es bedeutet.
Richtig. Ne? Richtig, weil man vielleicht schon mal in der Situation war oder es bei der Schwester erlebt hat oder
Völlig richtig. Haben Sie denn ein einfaches Ritual oder eine kleine Übung, die wir Eltern jetzt vielleicht mit an die Hand geben können, die sie in den Alltag mit einbauen können, um die Resilienz bei den Kindern zu stärken?
So Rituale schon, und zwar über den ganzen Tag. Also es ist schon wichtig, dass wir dem Kind einen ritualisierten oder regelhaften Tagesablauf anbieten, eine Sicherheit bieten. Da gab's mal früher in meiner Jugend ein wunderbares Lied von Gerd Schöne, glaube ich, dass das Kind aufwacht und dann hört es die Mutter in der Küche Geschirr klappern und die Klospülung läuft und die Türen gehen auf und zu. Das ist etwas unglaublich Stärkendes für das Kind, wenn das in seinem Kinderzimmer liegt und hört, die Eltern oder die Mutter oder der Vater oder die Oma, die Betreuungspersonen stehen auf und der Tag beginnt. Und dann finden auch regelmäßig die Sachen statt, die eben fürs Leben wichtig sind. Meine Mahlzeiten, ich werde für den Kindergarten fertig gemacht. Nach dem Kindergarten geht es darum, wie der Tag war. Es gibt Kommunikation. Und dann ist natürlich sehr hilfreich ein Abendritual, dass man abends nochmal, früher war das so ein bisschen dieses Nachtgebet, das gibt's natürlich so nur noch ganz selten, aber dass man, wenn man besonders in Krisen oder in schwierigen Zeiten, einfach mit dem Kind nochmal spricht, na, was war denn heute schön? Wir lassen uns nämlich sehr oft erzählen, was nicht gut war. Und damit verstärken wir die negativen Erfahrungen. Aber eigentlich geht es am Abend darum zu fragen, oh, das war doch heute ein toller Tag. Wie du heute mit Lisa dann noch da auf der Wiese gespielt hast, das war so schön, ich habe mich gefreut. Dass man diese positiven Verstärker einfach nochmal einsetzt, richtig bewusst auch. Und das am Abend, damit das Kind dann mit diesen guten Gedanken in die Nacht gehen kann. Und das verstärkt das. Und das ist eine sehr gute Resilienzübung. Es gibt wunderbare Tipps übrigens, weil ich sitze hier ja auch so ein bisschen, weil ich im Aufsichtsrat der Stiftung Achtung Kinderseele bin. Und die haben so ein schönes Plakat gemacht, gesund und fröhlich, so stärken Sie Ihr Kita-Kind. Das kann man sich auf der Homepage von der Stiftung anschauen. Und da sind solche ganz kleinen Alltagstipps drin, wofür wir keine Materialien brauchen, keinen Unterricht, ist einfach da.
Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Vielleicht können Sie auch im Zuge dessen jetzt nochmal ganz kurz was zu Ihrer Stiftung sagen. Ich habe das so verstanden, dass die Stiftung entstanden ist, um Kita-Personal zu helfen, mit herausfordernden Kindern gut umzugehen. Ist das so richtig, kann man das so sagen?
Genau, es ist eine Stiftung, die gegründet wurde von den Fachverbänden der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, von den Deutschen Gesellschaft, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Klinikärzte und uns Niedergelassenen. Und da gibt es verschiedene Projekte und eins davon ist eben die Unterstützung der Kindertagesstätten, das Kita-Programm, Kita-Patenprogramm und auch Online-Weiterbildungsveranstaltungen, Seminare. Und dort gibt es Unterstützung für Kita-Personal, für die Frage, was ist auffällig, was ist eine Krise, was ist eine Störung bei einem Kind und was ist eine Krankheit? Weil wir erleben immer wieder so eine gewisse Unsicherheit, im Verlauf der Entwicklung, ist das jetzt noch normal oder ist das schon eine Krankheit? Zum Beispiel die vorübergehenden Ticks mit 4. Die sind keine Krankheit, das ist eigentlich fast üblich. Oder auch das zwanghafte Verhalten des Kindergartenkindes, dass der rechte Schuh immer als erstes angezogen muss und dann erst der linke. Und dass das auf gar keinen Fall andersrum stattfinden darf. Und da gibt es in diesen Workshops und in diesen Vorträgen die Möglichkeit, sich auszutauschen und da auch nochmal etwas sicherer zu werden. Und das Zweite, was uns wichtig ist, ist natürlich, wenn es denn Auffälligkeiten gibt, wie man gut reagiert, wie man die Resilienz fördert, wie man Kinder stärkt. Dass wir das vermitteln als Fachleute, als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten. Und die Erzieher, das sind Online-Veranstaltungen, und da werden viele Fragen gestellt und da wird viel auf die konkreten Probleme eingegangen. Richtig, direkt vor Ort und präventiv.
Ja, das finde ich ganz wichtig. Ich habe ja selber auch mal in der Kita gearbeitet und fand das manchmal schwierig, wenn man das Verhalten der Kinder nicht so richtig einordnen konnte und den Eltern gegenüber auch keine Diagnosen aussprechen durfte und konnte, weil man es einfach nicht wusste, weil man vielleicht nur so Vermutungen hatte, was dahinter stecken könnte. Deswegen finde ich das ganz toll, dass sie da Kita-Personal auch stärken oder bestärken.
Genau, genau.
Ich würde das jetzt auch mal ganz gern zusammenfassen mit der Resilienz, damit ich auch weiß, ob ich das richtig verstanden habe. Also das Kind lernt bei der Resilienzförderung, dass Frust normal ist und Frust gehört auch dazu. Es kommt nur darauf an, wie wir damit umgehen. Die Gefühle werden benannt und auch ausgehalten. Das ist, glaube ich, auch manchmal ein Problem von uns Erwachsenen, dass wir können uns natürlich in unserem Alltag wahnsinnig schnell wieder mit irgendwas ablenken. Das Kind steckt manchmal in diesen Gefühlen fest. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Eltern sie dabei gut begleiten. Und das Kind lernt natürlich auch, nach einem Rückschlag wieder handlungsfähig zu werden. Jetzt ist der Turm umgefallen, aber Mama war da. Mama hat mich gehalten, auch ich muss an dieser Stelle auch nochmal betonen, mit Liebe, ich finde, das ist in dieser Folge ein bisschen zu kurz gekommen, Liebe ist denn das A und O, was wir unseren Kindern geben und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Situation, die so viel Frust verursachen, auch liebevoll gestalten und dass wir immer an der Seite unserer Kinder sind und damit sie einfach den Turm nochmal aufbauen und wenn er wieder umkippt, vielleicht nochmal aufbauen.
Ganz genau. Und am besten finde ich diesen Satz des Aushaltenkönnens. Weil das fällt mir auch nicht an jedem Tag gleich leicht, dass ich den Frust jetzt aushalten muss, leider. Ich bin jetzt die Mama und jetzt muss ich drüber bleiben. Ich darf jetzt auf den Frust nicht einsteigen und darf jetzt nicht mittoben, sozusagen. Ja, du machst ja immer so viel Lärm und das ist jetzt schon wieder hier der ganze Turm und die Bausteine liegen hier rum. Weil das ist in meiner Verantwortung. Ich bin die Erwachsene. Ich muss da eine gewisse Souveränität behalten. Und deswegen sind zu viele Affekte, ich spiegle zwar den Affekt, aber ich selber muss mich zurücknehmen in dem Moment. Und das ist eben dieses, das müssen Sie jetzt aushalten, sage ich manchmal zu den Eltern. Das müssen Sie jetzt aushalten. Das ist aber eine ganz starke und gute Leistung, dass ich das auch kann.
Also nicht nur die Kinder lernen quasi dabei, sondern auch wir Eltern. Und es ist ein stetiger Lernprozess. Ich merke das ja bei mir auch, dass ich dann manchmal denke, ruhig bleiben, atmen. Es ist nur ein Turm, auch wenn er jetzt in die Suppe gefallen ist, weil die irgendwie blöderweise daneben stand oder so. Gut,
richtig.
Dann ist es so. Dann wird ein Tuch genommen und weiter geht's. Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für das heutige Gespräch und ich hoffe, dass die Eltern alle jetzt mitgenommen haben, dass es nicht immer eine Lösung geben muss, aber es reicht oft, da zu sein, verlässlich und echt. Und denn genau da in dieser Verbindung wächst nämlich auch die Stärke. Dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, dass da Interessiertere nochmal raufgucken können.
Vielen herzlichen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke. Auf Wiederhören.
Das war die heutige Folge zum Thema Resilienzförderung bei Kleinkindern mit vielen kleinen Ideen für große innere Stärke. Und vielleicht nehmt ihr heute mit, dass es okay ist, wenn nicht immer alles glatt läuft, dass Toleranz und Trost oft mehr bewirken als schnelle Lösungen und dass Hilfe holen für Kinder und Eltern kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verbindung ist. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.